Heute haben wir vom Heft Nummer 5 der vertieften Jüngerschaft, und das ist das Heft Nummer 9 der ganzen Jüngerschaft, die Lektion Nummer 9. Auf der Seite werde ich gleich finden, 63, auf Seite 63, Lektion Nummer 9, Babylons Fall und Harmagedon. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon. Die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Offenbarung 17, 4 bis 5. Ja, das heutige Thema, Babylons Fall und Harmagedon. Diese Themen aufzusuchen, hat eine lange Zeit gedauert, wie ich das schon vorher erwähnt habe. Ich habe da fast ein Jahr auf dieses Heft gearbeitet, dieses Thema, mich mit dem Thema beschäftigt und so. Und ja, das ganze Thema in 13 Lektionen zu komprimieren, ne, ist eine Herausforderung. Und diese zwei Themen, Babylons Fall und Harmagedon, die passen sehr gut zusammen. Werde ich gleich erklären. Was ist Babylon? Ne, werden wir gleich sehen. Wenn wir mal schauen, wenn wir uns fragen, ja, Harmagedon, was ist Harmagedon? Ich denke, so langsam, ne, sind wir schon informiert, was Harmagedon ist, quasi, ja, das, der letzte Krieg der Menschheit, der Welt. Harmagedon, der schlimmste und letzte Krieg, ich sage so im Sinne von, ne, mit Waffen und so weiter. Harmagedon. Aber interessanterweise fängt die Erzählung von Harmagedon im Kapitel 16 an und endet im Kapitel 19. Ne? Und dann fragt man sich, ja, schau mal, wieso fängt es im Kapitel 16 an und endet im Kapitel 19? Ja, weil da Kapitel 17 und 18 erzählt von Babylon. Das heißt, die zwei Themen, die laufen parallel. Ne? Das sind zwei Themen, die verflochten sind. Babylons Fall. Ja, der Antichrist, ne, der die Harmagedon anführen wird und die Leute rufen wird zu diesem Krieg, der ist der politische Führer. Und was ist dann Babylon? Die religiöse und finanzielle Macht, die ihn unterstützt. Religiöse und finanzielle Macht, Babylon. Ne. Deswegen heißt es Babylon. Weil Babylon ist auch, ne, nicht nur diese große Stadt, die es vor 2500 Jahren gab, sondern auch diese Religion, die in dieser Gegend erfunden wurde. Auf Seite 64, Babylon. Warum sage ich Babylon? Ich könnte auch hier sagen, die große Hure. Es geht um das Gleiche. Babylon, die große Hure, zwei Namen für das Gleiche, werden wir gleich sehen. Im Kapitel 17 wird sie als eine Frau beschrieben. Kapitel 18 als eine Stadt. Alles ist symbolisch, ne, symbolisch, und deswegen, wir werden gleich sehen, warum hier im Kapitel 17 die Frau, die Hure, ein wichtiger Träger für diese Symbologie ist, für diese, ne, Ideen, und im Kapitel 18 die Stadt, das verbildlich das, was, ne, Gott hier durch Johannes erzählen möchte. Ja, was ist dann, ne, was ist, sagen wir so, ein wichtiger symbolischer Aspekt der Stadt, eine, ne, die Politik, die Ökonomie und so. Im Kapitel 7, die Frau, das heißt diese große Hure, die ist ein Vergleich. Die ist, steht symbolisch für das Gegenteil von, der Gemeinde, der heiligen Gemeinde, der Braut, ne, die Braut. Das werden wir noch sehen, die Hochzeit des Lammes, ne? Und die Braut, das heißt die jungfräuliche Braut, die Gemeinde, die Heilige. Und hier diese Frau, Babylon, ich sag mal so, Babylon, ne? Welche ist ihr Name, werden wir gleich sehen, die steht für das Gegenteil. Das Gegenteil. Das heißt, die Gemeinde ist die jungfräuliche Braut des Lammes und diese Frau, diese Hure, ist das Gegenteil. Logischerweise. Hure, Gegenteil von Jungfrau. Und das heißt, das Gegenteil von die wahre Gemeinde. Das ist dann die falsche Religion, die falsche Kirche. Und so ähnlich auch Babylon im Kapitel 18, die Stadt Babylon, diese Stadt, die ist ein Gegenbild zu Jerusalem. Alles symbolisch. Ich meine hier nicht die Stadt Jerusalem, die es heute gibt im Nahen Osten. Aber diese Städte werden manchmal genommen, wie jetzt Jerusalem manchmal genommen wird für die Gemeinde. Und so ähnlich diese Stadt Babylon, ein Bild der falschen Religion, die dort entstand. Interessant hier, Offenbarung 17, Vers 5, da wird sie Geheimnis genannt. Andreas, würdest du bitte lesen?
Ja. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Offenbarung 17, 5.
Ja, dieses Wort Geheimnis wird ein paar Mal in Offenbarung benutzt. Und wir merken, dass die Male, wo dieses Wort benutzt wird, darauf hinweisen, dass es etwas ist, was früher noch nicht offenbart war. Quasi eine Neuigkeit, eine neue Information zu den Informationen, die vielen Propheten, sei es jetzt Daniel, Ezekiel und viele andere im Alten Testament, hatten schon das Ganze hier offenbart, quasi das Ganze, fast alles. Und wenn man sagt Geheimnis, das ist eine neue Information, das war früher, das heißt Geheimnis bis zum Zeitpunkt, wo Johannes das hier schreibt. Nachdem er das geschrieben hat, ist es kein Geheimnis mehr. Okay, ne? Dann offenbart er das. Das heißt, früher war das ein Geheimnis. Die Mutter der Huren, das heißt, Mutter ist so ein symbolisches Wort, um zu sagen, die Quelle. Quelle der Hurerei. Und was ist Hurerei im geistlichen Sinn? Götzendienst. Götzendienst ist Hurerei. Ist die Erklärung, symbolische Erklärung für das Wort Hurerei. Und Mutter, die Quelle. Quelle des Götzendienstes. Und das ist Babylon. Babylon, da ist vor 3 oder 4, 5000 Jahre dieser berühmte Nimrod. Nimrod hat diese Religion gegründet. Quasi die Gegenreligion von Gott. Mit den ganzen Symbolen, mit den ganzen Opferungen, mit den ganzen Rituale dieser babylonische Religion, die man heute noch teilweise hat, die sagen wir so immer wieder da und hier und da auftaucht, werden wir gleich sehen. Was ist Babylon? Isaias, willst du bitte hier Offenbarung 17, 18 lesen?
Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Offenbarung 17, 18.
Babylon herrscht über die Könige. Was bedeutet das im übertragenen Sinn? Sie ist die geistliche Führung, die Könige einsetzt und absetzt, die die politischen Fäden im Hintergrund zieht. So langsam merken wir, worum es geht. Was ist Babylon? Auf Seite 65. Die Frau, Kapitel 17, ist die Stadt, Kapitel 18. Zwei Symbole für das gleiche System. Es gibt einige Theorien, was dieses Babylon sein könnte. Es gab schon viele Videos auf YouTube von Leuten, die sagen, ja, Babylon ist das wiederauferbaute Babylon. Dass da im Nahen Osten diese Stadt wieder aufgebaut wird. Es gibt Leute, die diese Theorie verteidigen. Andere sagen, ja, Babylon ist der Islam. Ich habe diese Theorien betrachtet, aber die Argumente, die ich jetzt vorlegen will, die sind halt etwas stärker als die anderen. Und das zeigt in der Richtung der römisch-katholischen Religion. Hier, 11 Argumente. 11 Argumente. Eines hatten wir schon sogar gesehen hier. Die herrscht über die Könige, sie ist die geistliche Führung, die Könige einsetzt und absetzt. Wenn wir so im Mittelalter denken, römisch-katholische Religion, Könige einsetzen und absetzen. Da kommt was in Erinnerung. Und heute, wir sagen ja heute, macht die römisch-katholische Religion nicht mehr das. Ne? Die setzt die Könige nicht mehr ab und setzt die ein, ne? Aber die politischen Fäden im Hintergrund zieht. Wenn man so sieht, wer alles da den Papst besucht und sein, ne, Ring, goldener Ring küsst, ne? Das heißt, Leute dahin gehen und seinen Rat bitten, ne? Einfluss, politischen Fäden im Hintergrund zieht. Erstes Argument, um das hier zu untermauern, dass es hier geht um der römisch-katholischen Religion. Erstes Argument, es ist ein System, das die Menschen weltweit beeinflusst. Offenbarung 17,1, sitzend an den vielen Wassern. Dieses Wort an den vielen Wassern, ne, bedeutet, wenn man das studiert, die viele Länder, die viele Völker der Welt an den vielen Wassern sitzt, das heißt, hat Einfluss, hat Kontakt mit vielen, vielen Völkern. Und ne, die römisch-katholische Kirche ist die Religion, die den meisten Einfluss, meisten Kontakt in den meisten, ich sage so sagen, ihre Finger in den meisten Ländern der Welt hat. Argument Nummer zwei, es ist ein religiöses System. Ja, Hure steht für Götzendienst. Hier habe ich ein paar Verse, Jeremia 2, Hesekiel 16, Offenbarung 16, 5, um das zu untermauern, dass dieses Wort Hure damit gemeint ist. Götzendienst. Ja, warum Götzendienst? Logisch, ne? Logisch. Eine Hure, die hat, ne, Kontakt mit vielen verschiedenen Männern und ihr ist es egal, sozusagen. Und so ein Götzendiener, er betet verschiedene Götzen an, und ihm ist es egal, ob es jetzt 5 oder 10 sind, versteht ihr? Ne? In diesem Sinn Hure. Und die Gemeinde, die, ne? Die Jungfrau, die Braut des Lammes, ne? Die betet nur Gott, nur Gott. Und ihr ist es wirklich ein wichtiges Thema. Nur Gott, ausschließlich Gott, kein anderer Götze. Ne? Argument Nummer 3 läuft parallel zum christlichen Glauben und arbeitete über fast 20 Jahrhunderte, um den lebendigen Glauben an Jesus zu neutralisieren und die Gläubige zu töten. Offenbarung 16, Offenbarung 18. Ja, das heißt, dieses System, dieses römisch-katholische Religion, was ich so nenne, ne, ich meine hier das Wort Kirche und so, da kann ich euch später erklären, warum ich diese Wörter hier ausgesucht hat, weil das hat mit Rom zu tun, es hat mit Religion zu tun, es hat mit dieser Ideen des Katholischen. Katholische heißt über die ganze Welt. Ne? Ein Weltsystem, was ihr Zentrum in Rom hat und das ist eine Religion. Deswegen römisch-katholische Religion. Und es läuft parallel zum christlichen Glauben. Parallel zum christlichen Glauben. Ne? Seit dem Jahr 300 ungefähr, ne, gibt's dieses System. Das heißt, die Menschen, die wirklich an Jesus glauben, den gibt's schon immer, den gab's schon immer. Und diese Religion, die läuft parallel zu den wahren Glauben, aber versucht sie zu, ne, neutralisieren. Neutralisieren. Letzte Woche hatten wir das hier besprochen, ne? Antichrist ist einer, der sagt, Leute, Christus ist so toll, ne? Jesus Christus, der ist so wichtig, ne? Und ich bin sein Stellvertreter, versteht ihr? Ne? Das heißt, und so neutralisiert man Jesus, ne? Indem man hingeht und sagt, hier ist ein System, und dieses System, ne, ist das System von Jesus. Ne? Sein Name, ne, steht ganz groß. Ja? Deswegen hier parallel, ne, und ihn zu neutralisieren. Ja, das ist der beste Weg, um das zu neutralisieren, was Jesus gemacht hat, ist genau das. Zu sagen, Leute, ne, Jesus ist so toll, hier haben wir eine Religion, die alles macht, was Jesus gesagt hat, ihr sollt dies und das tun, ihr sollt hier ein Sakrament machen, ihr sollt hier ein Ritual machen und so weiter. Jesus hat es gar nicht gesagt, aber die Leute werden da verwirrt und machen das und denken, ne, sie machen das, was Christus gesagt hat und dadurch werden sie verführt. Dadurch werden sie, ne, geleitet, nicht wirklich Jesus zu gehorchen und nicht wirklich an ihn zu glauben, sondern ein Ersatz. Punkt Nummer 4, Argument Nummer 4, hat weltliche Macht und hat über viele Jahrhunderte Könige eingesetzt bzw. abgesetzt. Ja, das hatte ich schon erwähnt, ganz am Anfang hier auf der Seite 64. Sitzt auf 7 Berge, es sind Könige. Sitz, das heißt im Sinne von beeinflusst, hat Macht über Könige, über Länder, wie wir letzte Woche gesehen haben, hat weltliche Macht. Und ne, das ist auch so ein interessanter Punkt von der römisch-katholischen Religion, die hat auch viel weltliche Macht, viele ne, finanzielle Macht und so weiter. Punkt Nummer 4, Nummer 5, Argument Nummer 5, hat große finanzielle Macht. Und da steht Offenbarung 18. Ne? Hier könnt ihr selber zu Hause nachvollziehen. Diese Verse, die ich hier nenne, könnt ihr alle zu Hause nachvollziehen. Heute haben wir keine Zeit, um alles zu lesen. Aber wenn ihr diesen Text schon mal gelesen habt, werdet ihr das merken. Große finanzielle Macht. Und wer bezweifelt, dass die römisch-katholische Religion viel finanzielle Macht hat, ne? Alle wissen das, hat Banken und viel Gold und so weiter. Ne? 6. Hat einen goldenen Becher in der Hand. Offenbarung 17,4. Ganz klar, goldener Becher. Ne? Wenn wir denken, goldener Becher. Ich selber hatte, ne, als ich evangelischer Pfarrer war, immer ne, diesen vergoldeter Becher. Nicht aus Gold, aber vergoldet oder mit Goldfarbe gestrichen. Ne? In der Hand. Das heißt, dieser Becher, Kelch aus Gold oder vergoldet, hat einen goldenen Becher in der Hand. Argument Nummer 7. Kleidet sich mit Scharlach, Purpur, Gold, Edelstein und Perlen. Offenbarung 17,4. Viel muss ich hier nicht sagen, ne? Weil wenn wir so denken an jemanden, der sich mit Scharlach, mit Purpur, mit Gold und Edelstein und Perlen kleidet, ne? Wer denkt schon nicht an den Papst? Oder an den ne, Bischofen und so, ne? Da die ganzen ne, Verzierungen aus Gold und sogar ne, in den Wänden, auf den Wänden und so weiter, ne? Und Scharlach, ne? Auch die Farben von den, ich weiß gar nicht den Namen der ganzen ne, Würdeträgern der katholischen Religion, römisch-katholischen Religion, weiß gar nicht, aber es gibt da einige oder sehr viele, die ne, diese Scharlach- oder Purpurkleider tragen. Oder Teile davon oder solche, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die sie sehen.
Kragen.
So ein Kragen, ne? Ja.
Ich meine, das sind die direkt die unter dem Papst, also eine darunter und Papst nächste darunter, die haben Rot und Lila.
Ne? Ganz klar, ganz klar. Ne, und die schämen sich nicht einmal dafür. Das heißt, die haben nicht, die waren nicht einmal so, ich sag mal so intelligent, um das hier zu lesen und denken, oh, wir müssen das ein bisschen so verschleiern, ne, dass wir nicht die Hure sind, vielleicht tauschen wir hier ein bisschen die Farbe auf blau oder so, ne? Nein, die machen das ja ganz unverschämt, jeder kann das sehen. Und das wurde hier schon vor 2000 Jahren geschrieben und die machen das so ganz ne, unverschämt. Punkt Nummer 8, Argument Nummer 8, lebt in großen Luxus. Ne? Ganz klar, haben wir schon kommentiert, großen Luxus. Nummer 9, genießt und fördert die Kunst. Sehr interessant. Ne? Warum fördert die römisch-katholische Religion, die Kunst, die ganzen Malereien und Bildhauereien und so weiter. Warum machen die das? Warum sie machen, wissen wir nicht, aber es steht hier, dass die Hure und Babylon das machen. In diesem Fall hier Babylon. Rom ist seit der Antike die Stadt der sieben Hügel bekannt, ne? Weil es gibt da Diskussionen, ist jetzt Rom, ja, die sieben Hügel, die hier prophezeit werden in Offenbarung, meint man damit wirklich oder meint hier Johannes oder Gott durch Johannes Rom, aber seit der Antike, das heißt vor Christus, wurde die Stadt Rom schon die Stadt der sieben Hügel bekannt. Und Argument Nummer 11, verführt die Völker. Verführt die Völker, ja. Das ne, sage ich mal aus eigener Erfahrung, weil ich schon ne, Priester war, der der Landeskirche, die ne, Ökumenismus mit der römisch-katholischen Religion machen. Im Grunde sind die quasi das Gleiche. Die Ideen, die dahinter sind, sind sehr ähnlich. Und das ist eine Verführung. Da werden Sachen erzählt, da werden Ideen gebildet und so weiter aufgestellt. Die ist also immer so ein bisschen mit Bibelverse geschmückt werden, die mit tollen Worten geschmückt werden. Aber damit die Menschen nicht wirklich den Brennpunkt sehen, sondern immer drumherum, immer, ne? Und so werden die Leute verführt. Das ist Verführung. Gut, auf Seite 65, Geheimnis. Daniel sagte die vier Imperien bei zwei Gelegenheiten voraus. Die Statue, Kapitel 2, und die vier Tiere, Kapitel 7. Er hat aber keine Frau sitzend auf dem Tier gesehen. Deswegen wird es ein Geheimnis genannt. Ja, Geheimnis steht für die Sachen, die zum ersten Mal den Apostel im Neuen Testament offenbart wurden. Und der Argument hier, Epheser 3. Ja, ganz klar. Daniel hatte ganz klar diese zweimal sogar, Kapitel 2, Kapitel 7, diese vier Imperien, diese Kaiserreichen gesehen. Aber er hatte nicht diese Religion gesehen. Deswegen ist es was Neues. Auf Seite 66, Kapitel 17, die große Hure Babylon. Babylon hat nie aufgehört zu existieren. Sie ist der Kopf der Statue. Ne? Kopf, ne? Was heißt Kopf? Kopf ist ne? Die Quelle, ist ne? Was in unserem Körper, so den ganzen Körper befehligt. Ne? Wie jetzt in einem Roboter, irgendwo muss da auch ein Computer sein, der ne, die Arme befehligt und so unser Gehirn. Das wissen wir, ne? Gehirn ist in unserem Kopf und das kommandiert den ganzen Körper und so ähnlich in dieser Statue war Babylon, Nabukadnezar und so, der Kopf und der Römische Reich sind die Füße. Das heißt, vom Kopf bis zum Fuß geht da ein Einfluss weiter. Ja, Kopf, was kommt aus unserem Kopf? Die Ideen. Das heißt, die Ideen, die in Babylon waren, Götzendienst und so, ganzen Satanismus und Symbole und Rituale und so weiter, die gehen weiter. Wer sich damit beschäftigen möchte, kann das sehen, kann das ne, forschen. Hier im Internet gibt's zuhauf ne, solche Seiten, die das zeigen, wie jetzt die Symbole des Babylons, des frühen Babylons, sich heute, wo sie sich heute befinden. Ne, könnt ihr selber rausfinden. Die Frau ist nicht das Tier. Hatten wir ja letzte Woche, ne? Das Tier ist der Antichrist. Die Frau, die sitzt auf dem Tier. Das heißt, sie kontrolliert das Tier. Sie zieht die Fäden im Hintergrund. Ne? Antichrist, der ne, Leiter, quasi, wie kann man sagen, ne? Der Mächtiger der Europäischen Union. Und die Frau ist die Religion, die dahinter steht, bis einen bestimmten Zeitpunkt, nicht für immer, bis einen bestimmten Zeitpunkt. Babylons Geist beeinflusste schon immer die Regierungen, die Politik und die Religion und tötete die Glaubenden. Das Stein, Jesus, trifft die Statue an den Füßen, Römisches Reich, wo Babylon der Kopf ist. Das religiöse System aus Babylon steckt hinter dem Römischen Reich. Ja, hier erkläre ich das mit Nimrod. Nimrod hatte den Turmbau zu Babel organisiert, 1. Mose 10. Deswegen nennt es sich Babylon. Es war eine Kampfansage an Gott. Götzendienst, Vielgötterei, Zauberei, Astrologie und so weiter wurden dort erfunden bzw. perfektioniert. Eigenschaften von Babylon, weltweit verbreitet, an den vielen Wassern sitzt, politischen Einfluss, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben, verführerisch, von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind, reich in und voller Irrlehren, goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln, tötet die wahren glaubenden Christen, berauscht vom Blut der Heiligen, Kaufleute bereichern sich durch Handel, hat Einfluss in der Weltfinanzen, im Handel und Luxusgüter, Bekleidungsindustrie, Kunstgegenstände, Maschinen, Kosmetikern, Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Autoindustrie, Banken, über Mittelorganisationen und so weiter, Sklavenhandel, Menschenhandel. Das alles steht hier in Offenbarung Kapitel 18, die ersten Verse. Das alles. Bekleidungsindustrie, Kunstgegenstände, Maschinen, Kosmetik, alles steht da. Wenn ihr diesen Text liest, dann werdet ihr merken, dass hier diese Wörter hier ich nicht erfunden habe, ich nicht hier, sagen wir so, erweitert habe. Nein, jedes einzelne dieser Wörter steht dort, dass Babylon hier das alles macht. Das heißt, dass diese römisch-katholische Religion diese ganzen Industriezweige organisiert. Das heißt, ihre Finger dahinter hat, damit sie immer mehr Profit hat und immer mehr Luxus hat. Auf Seite 67, es ist ein System, in dem sich viele glaubende Christen befinden und verführt werden. Sehr interessant. Ist hier auch so ein Argument in dieser Richtung, weil ne, vorher hatte ich auf Seite 65 gesagt, ne, dass es gibt Leute, die sagen, ja, Babylon ist der Islam zum Beispiel, ne? Oder Babylon ist wieder aufgebautes Babylon. Aber hier, Kapitel 18, Vers 4, geht hinaus aus ihr mein Volk. Das heißt, es befinden sich viele glaubende Christen in ihr. Das heißt, in der römisch-katholischen Kirche befinden sich viele glaubende Christen. Das müssen wir schon, ich sage mal so, den Unterschied machen zwischen, ne, zwischen dem Papst und seinen Ideen und so weiter und die Menschen, die in der Kirche sind. Es gibt viele Menschen in der katholischen Kirche, die wirklich nur, ich sage mal so, das nur machen aus sozialen Gründen. Die gehen dahin und sagen, ja, mein Nachbar, der geht dahin, meine Oma, der geht dahin und okay, da gehe ich hin und so weiter, weil alle das tun. Aber es gibt auch Leute, die wirklich an Jesus glauben, dort, trotz ihrer Lehren und so weiter. Deswegen, ne, können wir nicht sagen, alle Katholiken gehen in die Hölle. Dürfen wir nicht sagen. Ne? Dürfen wir nicht sagen, was ihr Leben nicht leichter macht. Die Leute, die da drin sind, ihr Leben ist schwer. Geistiges Leben ist schwer. Weil, ne, die müssen dann immer unterscheiden zwischen Götzendienst, Irrlehren und so weiter und versuchen sich reinzuhalten. Das ist ganz schlimm. Ganz schwer. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Wolfgang, würdest du bitte hier Offenbarung 18, Vers 4 lesen?
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünde teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen. 18, 4.
Ja, ganz klar. Geht hinaus aus ihr, mein Volk. Das heißt, ja, Gott sagt, die Leute sollen da raus, die Menschen, die an Jesus glauben, sollen da raus. Es ist nicht so gut, da drin zu bleiben. Und noch in der letzten Zeit, ne, kommt immer wieder diese Einladung. Geht raus, damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet. Das gleiche Gefühl hatte ich auch, ne, als Priester der Landeskirche. Ne, man macht Sachen, man muss bestimmte Sachen machen, weil alle das machen. Es wird von uns erwartet, dass man dies und das machen, Sachen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und das ist nicht gut. Babylons Fall. Jesus siegt über die politischen Mächte, aber auch über die geistlichen Mächte hinter den politischen. Am Anfang von Kapitel 17 beherrscht die Hure das Tier. Dieser Einfluss endet, wenn das Tier und sein Reich die Hure zerstören, weil Gott sie dazu leitete. Ne? Sehr interessant, diese Aussage. Das heißt, die geistliche Kraft von der Hure wird zerstört. Deswegen wird sie jetzt nicht im Kapitel 18 Hure genannt, sondern Babylon. Ist das gleiche, aber bekommt einen anderen Namen. Warum? Weil sie jetzt nicht mehr geistlichen Einfluss hat. Und genau das passiert in diesem Moment. Ihr merkt, ne, dass in Europa die römisch-katholische Religion immer mehr an geistlichen Einfluss verliert. Geistlichen. Nicht finanziell und politisch, aber nur geistlichen Einfluss verliert. Deswegen wird sie am Ende nur noch Babylon genannt. Das heißt, nur noch eine weltliche Macht, nur eine finanzielle Macht. Das römische Imperium geht in zweierlei Weise mit Babylon um. Einerseits, es hasst seine Religion und versucht, sie zu zerstören. Betty, kannst du hier lesen?
Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Offenbarung 17, 15 bis 6.
Ja, hier wird es klar, dass, ne, das römische Imperium, ne, das heißt die EU, ne, oder, ne, in diesem Sinne, sie belächelt das geistliche Aspekt des römisch-katholischen Religion. Man merkt, in den Schulen überall wird dieses geistliche Teil der Religion belächelt. Es wird, ich sage mal so, respektiert, der Papst, wenn der Papst jetzt eine politische Aussage macht, dann wird er respektiert, wenn der Papst sagt, Leute, lasst uns weniger Krieg machen und so weiter, ne? Dann sagt er, ah, oh, schau mal, der Papst, ne? Er will der Frieden auf der Welt und so, ne? Aber die geistlichen Aussagen über Gott, über den Glaube, über die Bibel und so weiter, belächeln alle Menschen. Und die, ne, Regierungen und so belächeln. Und versuchen, das kaputt zu machen. Andererseits ist im Kapitel 18 das römische Imperium traurig. Die gehasste Religion ist gefallen, aber existiert weiter als finanzielle Institution. Diese wird nur am Ende der Trübsal zerstört. Kapitel 18 nennt Babylon nicht mehr Hure, weil das religiöse System dann nur noch wenig Einfluss hat. Immer weniger ist das Religiöse im Vordergrund von der römisch-katholischen Religion, immer mehr das Politische und das Finanzielle. Kapitel 18, die Stadt Babylon. Wie gesagt, die ist das negative Spiegelbild von der himmlischen Jerusalem. Im Kapitel 19. Kapitel 19, nach dem, wie gesagt, Hamagedon, dann erzählt die Bibel auch über die himmlische Jerusalem. Und diese Babylon ist dieses Spiegelbild. Weil ja im Buch der Offenbarung wird vieles so gespiegelt. Das Negative, das Positive. Das heißt, der Feind Jesu und Jesus. Der Feind, der kämpft gegen Jesus. Und das ist so einleuchtend. Weil viele, die fangen an, hier Offenbarung zu lesen und immer zu sehr um den Feind und das Böse beängstigt zu werden durch dieses Bild vom Feind. Und dennoch, diese Woche haben wir hier eine Burg besucht, wo da auch so ein Bild war von so einem Drachen. Und das heißt, die Kämpfer vom Mittelalter, die Ritter, die wurden verherrlicht, weil sie große Kämpfe gekämpft haben. Niemand wurde verherrlicht, gelobt, weil er nichts getan hat. Der hat so und so viele Drachen getötet und so weiter und so ein ganz schlimmer, ganz großer oder viele Feinde umgebracht. Das heißt, die Ehre eines Ritters war seine Feinde. Und so Jesus, er kämpft gegen die Feinde und das ist der Punkt. Deswegen muss hier Offenbarung die ganzen Feinde und die ganzen Irrlehren und die ganzen falschen Religionen, das alles hier zeigen, wie schrecklich, wie schlimm das alles ist, was Jesus alles zerstören wird am Ende. Der Vatikan ist die größte ökonomische Macht der Welt. Über Jahrtausende hat es angehäuft Immobilien, Gold, Edelsteine, Aktien, Kunstwerke. Deswegen respektieren alle Politiker der Welt den Vatikan. 6-mal wird im Himmel der Ausdruck nicht mehr auf Babylon aufgerufen. Es wird deutlich gezeigt, wie sehr dieses System das Reich Gottes und den Himmel im Laufe der Geschichte gestört hat. Nicht mehr, nicht mehr. Wenn wir diesen Text lesen und immer wieder, nicht mehr, nicht mehr. Es ist nicht mehr Babylon. Babylon ist nicht mehr. Ja, warum? Weil Babylon stört. Babylon ist ein Problem für die glaubenden Christen. Ist ein Problem für Jesus und seine Nachfolger im Laufe der Geschichte. Babylon hat immer neutralisiert, manchmal getötet, die wahren Christen, und meistens neutralisiert. Das heißt, durch Verführung, durch Lügen, durch Irrlehren die Menschen verführt. Und so wird dieses System von den Engeln und vom Himmel gehasst. Und deswegen freuen sie sich, wenn es aufhört, wenn es zerstört wird. Und dieses Wort nicht mehr. Das heißt, jetzt hat das Volk Gottes ein Problem, ein großes Problem, weniger. Auf der nächsten Seite, die Hochzeit des Lammes, Kapitel 19 und Babylon. Lass mal sehen, jetzt ist wieder Andreas.
Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14, 2.
Halleluja. Jesus geht um uns eine Stätte, ein Zimmer sozusagen, ein Haus, egal, zu bereiten, damit er uns holt. So ähnlich wie jetzt der Bräutigam. Damals war das sehr stark und heute ist auch, ich sag mal so, wichtig, wenn ein junger Mann heiraten möchte, dass er eine Wohnung hat oder ein Haus hat. Das ist erleichtert vieles, wenn jemand ein eigenes Haus hat und so, um zu heiraten. Und damals war das sehr, sehr wichtig, ein junger Mann zuerst mal ein Haus bauen, damit du heiraten kannst und deine Frau ein Haus zu bieten. Und Jesus hat es gemacht, ist gegangen und er so sagte das, ich gehe hin, um einen Platz zu bereiten für euch. Das heißt, damit wir mit Jesus sein werden. Und diese Hochzeit des Lammes. Wenn Babylon zerstört wird, ist die Freude im Himmel immens. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Die Hure verführt nicht mehr sein Volk. Jetzt ist die Zeit, in der das Lamm sich mit der heiligen Braut endgültig für alle Ewigkeit vereint. Sie geht heim zu ihrer Wohnung. Ja, werden wir nächste Woche näher betrachten, das mit der Hochzeit des Lammes. Sehr interessantes Thema, sehr interessantes Thema. Sage ich schon so ein bisschen im Voraus. Hochzeit des Lammes. Habe mich sehr damit beschäftigt. Ist einer dieser tollen Themen der Offenbarung. Ich sage es toll im Sinne, einer dieser positiven Themen. Es gibt viele positive Themen im Buch der Offenbarung. Themen, die begeistern, wo wir sagen, wow, toll, Halleluja, das wird schön werden. Isaias, lies mal bitte diesen großen Abschnitt hier.
Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Offenbarung 16, 12, 13, 16. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Offenbarung 19, 19-22.
Ja, hier merken wir zweimal, Offenbarung 16, Offenbarung 19. Es geht um Harmageddon, ne? Die Betonung auf der letzten Silbe. Wir merken schon, dass hier auf Deutsch, ne, man aufrutscht auf diese Aussprache, Harmageddon oder so, ne? Aber okay, egal, ne? Harmageddon, Offenbarung 16 und Offenbarung 19. Und deswegen habe ich heute argumentiert, ne, dass das mit Babylon und das mit der Hure, das geschieht parallel. Parallel genau deswegen, weil hier Kapitel 16 wird Harmageddon schon erwähnt und dann kommt Kapitel 17 und 18 und dann Kapitel 19 ist dann Harmageddon. Das heißt, das sind Sachen, die parallel laufen. Deswegen müssen wir das zusammen studieren. Wird der schlimmste Krieg der Weltgeschichte sein und auch der letzte. Bedeutet Berg von Megiddo. Megiddo ist ein Berg. Ein südlicher Ausläufer des Karmelgebirges. In der immensen Ebene von Megiddo befindet sich das klassische Schlachtfeld Kanaans, was 22 Kilometer mal 32 Kilometer groß ist. Es liegt zwischen dem See Genezareth und dem Mittelmeer. Es gibt einige Bibelpassagen, die das erwähnen. Diese Schlacht darf nicht mit den anderen zwei Revolten der Offenbarung verwechselt werden. Ne? Weil es gibt drei, sagen wir so, Revolten. Was wir letzte Woche studiert hatten, ganz am Anfang der Trübsal, ne, diese Russland, wo Russland sich mit ein paar anderen Nationen verbünden wird, Bund der Nationen, ne, vor der Trübsal oder Anfang der Trübsal. Und dann gibt's Harmageddon am Ende der Trübsal, 7 Jahre später, und dann 1000 Jahre später, nach dem tausendjährigen Reich, da gibt's diesen Gog und Magog, was nicht wirklich ein Krieg sein wird, sondern nur eine Revolte, eine Auflehnung, weil es da keine Waffen mehr geben wird. Ne? Deswegen hier die Bund der Nationen und Harmageddon, das sind Kriege, und Gog und Magog, das ist nur eine Auflehnung. Deswegen habe ich auch hier geschrieben, die anderen zwei Revolten, ne, weil ich wollte hier in ein Wort diese zwei Sachen binden. Ein Krieg und diese Auflehnung. Ja, Harmageddon wird am Ende der Trübsal stattfinden, als die Nationen an der Spitze ihres Hochmuts angekommen sind, wenn sie Gott aus ihren Regierungen herausgeworfen haben. Ne? Heute oder in vielen Nationen wird noch Gott geehrt, in der jetzt die Bürgergesetzbuch hat jetzt 70 Jahre gemacht, ist jetzt 70 Jahre alt geworden und
Grundgesetz.
Heißt das nicht BGB oder
nein,
so?
Nein, BGB ist komplett was anderes. Das bürgerliche Gesetzbuch.
Ah, okay. Danke für die Aufklärung, ne? Und irgendwo steht oder stand irgendwas mit Gott, ne? Mit Gott. Und in Brasilien ist das auch so, mit Gott, ne? Und immer mehr wird Gott nicht mehr ernst genommen. Immer mehr wird Gott verdrängt. Ne? Und die werden das immer weitermachen und immer, ne, stolzer werden und sich auf die Brust klopfen und sagen, wir haben das gemacht. Sie werden so stolz und sie wollen Israel angreifen und dadurch wollen sie Gott angreifen. Das ist ein bisschen so schwer, das zu verstehen und erklären, aber darum geht es. Und das ist Harmagedon. 200 Millionen, irgendwo habe ich das geschrieben, Soldaten werden kommen und das jetzt, ne, das größte Blutbad der Geschichte auch geschehen. Nachdem sagen so die dann Jerusalem angreifen, da fängt's an, die Schlacht und so, und plötzlich, wenn die Israeliten dann schreien, helf uns Gott, helf uns Messias, dann erscheint Jesus und dann werden alle Juden sagen, du bist unser Retter, du bist unser Messias, Jesus Christus, und dann wird er die 200 Millionen Soldaten bekämpfen und töten. Die Armeen der Nationen werden sich versammeln, getäuscht und geleitet vom Antichrist, um Israel zu zerstören und gegen Gott zu kämpfen. Satan kennt die Pläne Gottes für Israel. Ne? Ja, darum geht es. Weil Israel ist die Urgottes sozusagen. Ne? Israel ist der Beweis, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Und wenn Satan Israel zerstören kann, dann besiegt er Gott. Das heißt, er annulliert die ganzen Verheißungen Gottes für die Welt. Deswegen muss hier Satan Israel bekämpfen. Der Angriff wird schrecklich überwältigen und die Juden werden tapfer kämpfen, aber Jesus wird erscheinen. Ne, das habe ich schon gesagt. Und diese übernatürlichen, diese Armeen mit seiner übernatürlichen Macht zerstören. Daniel 8,25. Ohne Zutun von Menschenhand. 2. Thessalonicher 2,8. Durch den Hauch seines Mundes in einen unvergleichbaren Massaker. In diesem Augenblick ist seine Wiederkunft körperlich. Ganz wichtig, ne? Das hier ist die Wiederkunft Jesu. Oder quasi das Ende der Wiederkunft Jesu. Weil, ja, die Entrückung ist schon, ne, der Anfang der Sache. Wie hatten wir das studiert, ne? Entrückung ist der Anfang des ganzen Prozesses, was heißt Wiederkunft Jesu. Und das hier, Armageddon, Jesus erscheint körperlich und tretet auf der Erde. Ne? Weil bei der Entrückung kommt er nur, ne, auf die Wolken. Er kommt auf die Wolken. Ne? Ich sage mal so, er kommt bis auf die Wolken. Wieso bis? Ne? Weil er irgendwo hergekommen ist zur Erde, aber als er auf die Wolken ankommt, dann macht er Stopp. Und ruft uns, dann gehen wir zu ihm und dann geht er wieder zurück, woher er gekommen war. Das heißt, vom Himmel. Deswegen das, dieser Ausdruck. Bis zu den Wolken. Ne? Er kommt bis dahin und geht wieder weg. Und hier, Armageddon, kommt er wirklich und tretet auf die Erde, auf den Berg, auf den Olivenberg. Wie heißt das? Ne? Lass mal sehen. Alle Menschen der ganzen Welt werden ihn sehen. Sehr interessant, ne? Hier habe ich geschrieben, Fernsehen, Fragezeichen, Internet, Fragezeichen. Ja, weil es steht, Offenbarung 1,7, Matthäus 24,30, alle Menschen der Welt werden ihn sehen. Wie kann das sein, ne? Wie kann das sein? Früher, vor 2000 Jahren. Wie konnte das sein? Heute ist das möglich. Die Engel und die Heiligen begleiten ihn. Die Engel und die Heiligen begleiten ihn. Wenn Jesus wiederkommt, das heißt, wenn er kommt, ne, in Armageddon, begleiten ihn die Engel und die Heiligen. Das ist eine ganz wichtige Information, die wieder das hier bestätigt, dass die Entrückung früher geschehen haben muss, damit die Heiligen mit Jesus wiederkommen. Die übergebliebenen Juden werden erleichtert rufen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Es gab schon immer einzelne Juden, die sich bekehrten, aber an jenem Tag werden die übrig gebliebenen Jesus als Messias als eine ganze Nation erkennen. Und hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Bibeltexte genannt, die das hier vorhersagen. Von Jesaja, von Zacharia, von Hosea, von Offenbarung. Der Antichrist und der falsche Prophet werden lebendig in den Feuersee geworfen. Das heißt, die werden körperlich im Feuersee geworfen. Aber nicht Satan. Nicht Satan. Satan wird in Ketten gelegt und für 1000 Jahre im Abgrund gefangen. Ja, was ist der Abgrund? Abgrund ist ein Name für einen bestimmten Ort in der geistlichen Welt. Lukas 11, 8, 31 und 2. Petrus 2, 4. Ja, ein Ort in der geistlichen Welt. Wissen wir nicht, wo es sich befindet, aber ist ein Name von einem Ort in der geistlichen Welt. Dort wird Satan gebunden werden. Während der Antichrist und der falsche Prophet schon brennen, ne, leiblich brennen im Feuersee. Jesus eröffnet das 1000-jährige Reich und die Gemeinde regiert mit ihm in Herrlichkeit. Ne, die 1000 Jahre, die Gemeinde, das heißt wir, die dann ne, entrückt wurden, zurückgekommen sind, etc., werden mit ihm regieren in Herrlichkeit. Und da kann ich sagen, anders als letzte Woche, Halleluja! Halleluja, Amen!